Ja, Sie arbeiten dort als, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Bezeichnungen draufgeschrieben, weil das mir so weitergegeben worden ist, Missionar oder Pfarrer. Ist die Schweiz ein Missionsland?
Überall, wo es Menschen gibt, ist Missionsland, das heißt ein Ort, wo Menschen mit der Liebe Gottes erreicht werden können. Es kommt darauf an, wie man Mission definiert. Nämlich in dem Sinn, dass wir Menschen gerne die Liebe Gottes austeilen und weitergeben möchten in Wort und Tat. Und insofern ist die Schweiz, wie Deutschland auch, ein Missionsland. Und es gibt so viele Menschen, die heute überhaupt nichts mehr wissen von der Liebe Gottes. Das wissen Sie sicher auch, wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, was ist an Pfingsten passiert, was ist an Ostern geschehen, da ist eine große Unwissenheit im Volk und ja, wir sind Missionsland pur.
Ah ja, nun ist ja eigentlich die Schweiz auch ein Reformationsland. Also sind Sie jetzt Pfarrer nach Zwingli, Calvin oder?
In der Schweiz gibt es effektiv verschiedene Reformationsströmungen in Genf, im Westen der Schweiz, wo Calvin gewirkt hatte. Die meisten evangelisch reformierten Kirchen in der Schweiz sind mehr zwinglianisch, mehr von Zwingli geprägt. Aber es ist auch zu sagen, die Organisation der Kirche in der Schweiz ist etwas anders als in Deutschland. Jedes Bundesland, bei uns genannt jeder Kanton, ist sehr selbstständig. Und da gibt es von Kanton zu Kanton, sogar in den Ausprägungen der Traditionen, ziemlich große Unterschiede. Ich selber bin ordinierter Pfarrer in der evangelisch-reformierten Kirche im Kanton Aargau, wo auch Biberstein liegt, und bin dort aber tätig im Missionswerk.
Nun, wie wird man eigentlich reformierter Pfarrer? Ich frage jetzt mal so, Studium vermutlich, was ist der Anlass dazu?
Das sind jetzt zwei Fragen, genau, zur ersten zuerst, nach dem Abitur, Studium, genau, Studium der Theologie. Ich habe in Basel, in Zürich und in Bern studiert, habe dann ein Praktikumsjahr, ein Vikariatsjahr gemacht, mit praktischen Ausbildungen und wurde dann ordiniert zum Pfarrer. Warum wird man Pfarrer? Meines Erachtens sollte man Pfarrer werden aus Berufung, weil man selber ergriffen ist von der Liebe Gottes, selber ergriffen vom Schönsten, was es gibt, sich nämlich mit Gottes Wort zu beschäftigen und das mit anderen Menschen zu teilen. Und das war meine persönliche Überzeugung, mein persönlicher Beweggrund, Theologie zu studieren, Pfarrer zu werden.
Dankeschön. Nun ist ja die Frage, wie kommt nun ein Schweizer Pfarrer ins Erzgebirge? War das jetzt die Suche nach einem Urlaubsort oder nach einem Missionsgebiet?
Ein Pfarrer und Missionar ist immer auf der Suche nach einem Missionsgebiet und muss allerdings nicht bis ins Erzgebirge gehen, um das zu finden. Das liegt schon vor der Haustür. Tatsache ist, seit vielen Jahren sind wir mit Familie Rau befreundet. Der Kontakt ist vor mittlerweile Jahrzehnten entstanden. Und aus diesem Kontakt, aus dieser tiefen Freundschaft heraus, fühlen wir uns natürlich auch besonders verbunden mit dem Erzgebirge. Und der Schritt, dann hierher zu kommen, war nicht mehr so groß. Das heißt, die Einladung von Ihnen zu erhalten, hat mich sehr, sehr gefreut. Und dafür danke ich sehr.
Sehr schön. Dann haben wir ja mit dem Kantor auch noch gute Möglichkeiten gewonnen. Das ist doch schön. Und wie sind Sie heute hergekommen? Man überlegt ja immer heute, was ist nun das Richtige? Bei der Entfernung könnte man sagen, von Zürich den Flug zu nehmen oder ökologisch ganz ausgefeilt mit Velo, ich übersetze mal ins deutsche Fahrrad, oder vielleicht doch mit dem Zug oder Auto?
Ich habe wahrscheinlich so eine etwas gemischte Ökobilanz. Sie ist ziemlich gut daher, weil ich nicht mit dem Flugzeug gekommen bin. Schlettau hat auch keinen eigenen Flughafen, habe ich gemerkt. Mit dem Fahrrad, in der Tat, wir sagen in der Schweiz Velo, diesem Ding, da hat meine Zeit und meine Kraft nicht so ganz ausgereicht. Und mit dem Zug, erlauben Sie mir diese Bemerkung, ich wollte pünktlich heute Abend hier sein.
Deutsche Bahn.
Auch die Schweizer können Verspätung haben. ich bin mit dem Auto gekommen und hatte so die Möglichkeit, Ihnen auch etwas mitzubringen, das Sie hier auf den Tischen dann sehen.
Vielen Dank, vielleicht soweit jetzt erst einmal zum Einstieg. Nun haben Sie schon mal genug gehört, jetzt dürfen Sie gern selber mitwirken, nämlich mit einem Lied. Und zwar die Nummer 99. Kommt, atmet auf, Nummer 99.
Liebe Anwesende, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und danke an dieser Stelle auch ganz herzlich der Kirche hier in Schlettau für die Einladung. Schön, dass wir diese Tage miteinander verbringen können. Sie wissen nun etwas, wie ich hierher gekommen bin und warum ich hierher gekommen bin. Frage an Sie, wie sind Sie hierher gekommen? Ich meine jetzt nicht, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, oder vielleicht mit dem Auto, mit dem Flugzeug sicher nicht, sondern vielmehr, wie sind Sie gekommen? Mit Sorgen? Mit etwas, was Sie in den letzten Tagen beschäftigt hat? Oder mit dem, was Sie vielleicht gerade heute beschäftigt hat? Auf dem Weg hierher im Auto habe ich immer wieder mal die Nachrichten gehört. Und einen Nachrichtensender, der dann auch noch Hintergrundinformationen bringt zwischendurch. Und da könnte einem ja vieles Sorge machen, was so alles auf uns zukommt. Kaum haben wir Corona einigermaßen hinter uns, kam der Krieg in der Ukraine. Und wohin das führt, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass uns das viel mehr angeht, als wir meinen oder gemeint haben zuerst. Wir spüren plötzlich die Auswirkungen dieses Konfliktes in unserem Geldbeutel, in der Politik. Plötzlich muss man sich Gedanken machen, wir haben es vorhin gehört, kann ich genügend heizen im Winter? Noch vor 2 Jahren wäre undenkbar gewesen, dass man sich überlegt, dass man in öffentlichen Gebäuden die Temperatur auf 19 Grad runter
stellt. War doch kein Thema. Man konnte doch immer genug heizen. Und jetzt plötzlich ist das ein Thema. Von einem Moment auf den anderen, von einigen Monaten Differenz, ist plötzlich alles anders. So ist es im Moment in der weltweiten Lage. Und die letzten 2 Jahre haben uns gelehrt, dass wir nicht wissen, was kommt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das kann Angst machen. Das kann einem Sorge bereiten. Und man kann noch so ein guter Christ sein und noch so gläubig und so weiter, trotzdem kann einem das Sorge bereiten. Was passiert? Wie geht's weiter? Wie bringe ich meine Familie über die Runden? Was kommt noch alles auf mich zu? Und das vielleicht zu den Ängsten und Sorgen, die wir ganz persönlich haben. Gesundheitliche Schwierigkeiten. Oder die Ehe, die schon einige Zeit etwas kriselt. Oder die Kinder, die sich in eine Richtung entwickeln, die uns Sorge bereitet. Womit sind Sie gekommen? Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen? Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Und ich sage Ihnen ganz persönlich, es gibt Dinge, die auch ich mitgebracht habe heute Abend, die könnten mich fertig machen. Die können mir Angst und Sorgen machen. Da sitzen wir alle im selben Boot. Es ist viel zu einfach zu sagen, ja, du musst dich nicht sorgen, sei ein guter Christ, vertraue, glaube, dann brauchst du dich nicht zu sorgen. Das ist zu einfach. Oder dann bin ich kein guter Christ. Weil ich kenne das sehr gut, wie das ist, wenn man Sorgen hat. Wenn plötzlich dieses Gefühl einem überfällt, dass man etwas oder jemanden verlieren könnte. Wie gehen wir damit um? Was definitiv die falsche Lösung ist, ist, das schön zu reden. Sie kennen sicher auch diese Ausdrücke, halb so schlimm, nimm's nicht so tragisch, nach dem Regen scheint dann auch wieder die Sonne. Und wenn ich unheilbar krank bin und weiß, ich habe noch einige Monate zu leben, was hilft mir das? Ist das Trost? Wir wollen uns heute aber nicht begnügen und zufrieden geben mit irgendwelchen schönen Formulierungen, irgendwelchen schönen Aussagen, halb so schlimm. Wir haben in unserem Missionshaus seit Anfang März über 30 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Und meine Familie und ich, wir leben auch in diesem Missionshaus. Ich darf glücklicher Vater von 7 Kindern sein. Also wir sind schon relativ viele. Und dann kamen noch 30 Flüchtlinge dazu. Viele Kinder, Jugendliche, ihre Mütter. Also die letzten Monate, wenn ich zur Wohnungstür rausging, dann war ich mitten in der Realität. Mitten im Thema, das die Welt heute bewegt. Und es wäre falsch gewesen, zum Beispiel der Mutter, die dort war und berichtet hat, dass ihre Schwiegertochter, weil bekannt war, dass ihr Sohn Soldat ist, dass die gegnerischen Soldaten ihre Schwiegertochter vergewaltigt haben mehrfach. Es wäre falsch gewesen zu sagen, nur halb so schlimm. Nach dem Regen scheint dann wieder die Sonne. Nein. Es gibt Verletzungen, es gibt Verluste, die schmerzen, die tun weh. Gott speist uns nicht mit billigen Versprechungen ab, sondern Gott will uns helfen, und das beginnt darin, dass er uns zuerst ernst nimmt. Andere Menschen nehmen uns manchmal nicht ernst. Haben Sie das auch schon erlebt? Etwas bedrückt Sie, beschäftigt Sie. Sie versuchen es vielleicht mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zu teilen. Und er hört nicht mal richtig zu. Oder die Frage, die einem, den meisten Leuten am wenigsten ernst ist, ist: Guten Tag, wie geht's dir? Das interessiert einem meistens nicht groß, wie es dem anderen geht, sondern ist eine Höflichkeit bei vielen Leuten. Wenn Gott sagt, hey, wie geht's dir? Dann ist für ihn das wichtig. Gott nimmt uns ernst. Heute Abend, Sie sind heute hier und sollen als erstes mal wissen, Gott nimmt Sie ernst in Ihrer Situation, mit Ihren Ängsten, mit Ihren Sorgen und Nöten und speist Sie nicht einfach ab und sagt, ja, halb so schlimm. Nein, sondern er sagt was ganz anderes. Und dafür möchte ich Ihnen einen Text vorlesen aus dem Buch Jesaja. In Jesaja 43 heißt es: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Amen. Gott will uns auch heute Abend nicht mit billigen Worten oder leeren Versprechungen abspeisen. Sondern wenn Gott etwas sagt, dann meint er es ernst. Vielleicht denken Sie jetzt gerade, wäre schön, das zu glauben, wäre schön, das zu erleben, aber ich habe das noch nicht wirklich erlebt. Und es fällt mir schwer, das zu glauben. Kann ich verstehen. Wichtig, dass Sie sich dessen bewusst sind, ja, ich habe das noch nicht wirklich erlebt. Und wissen Sie, was das fantastisch ist heute Abend? Heute Abend, genau heute Abend, können Sie es erleben. Seien Sie gespannt darauf. Gerade heute Abend können Sie die Kraft Gottes in Ihrem Leben erfahren. Jetzt denken Sie vielleicht, wie soll das gehen? Seien Sie einfach offen dafür. Seien Sie offen, was heute Abend passiert. Seien Sie offen, was Gott Ihnen heute Abend sagt. Nicht die Tür zuschließen, sondern die Offenheit haben, auch wenn Sie scheinbar schon so oft nichts gemerkt haben oder vieles nicht verstehen können, einfach die Offenheit haben zu sagen, Gott, ja, heute Abend bin ich hier mit Dingen, die mich fertig machen und ich möchte deine Kraft erleben. Und Sie werden es. Das sage nicht ich, sondern das sagt Gott und sein Wort selber. Und Worte sind ja gut und recht. Aber heute will Gott in Ihrem Leben auch den Tatbeweis erbringen. Mit Worten ist es ja so eine Sache. Worte sind schnell mal gemacht. Das letzte Mal, als ich hier war, war das gerade kurz vor den Wahlen. Und egal, welche Wahlen es sind, in welchem Land und welcher Regierung, es ist überall immer dasselbe. Vor den Wahlen gibt es ganz viele große Worte. Und dann merkt man später, dass nicht alle Worte so eingehalten werden können. Aber wir müssen gar nicht einfach in die Politik gehen und auf die Politik schauen. Viele Leute, von denen, die verheiratet sind oder verheiratet waren, haben mal gesagt, vielleicht sogar an diesem Ort, ja, ich will, bis dass der Tod uns scheidet. Schöne Worte. Und die fast 50% Ehescheidungen in unserem Land hier, und da sind noch nicht all die Partnerschaften, die einfach zu Brüche gehen, mitgerechnet, zeigen, dass es auch in unserem Umfeld nicht ganz so einfach ist, mit Worten, die auch wirklich zu halten. Und damit wollen wir nicht auf irgendjemanden zeigen mit dem Finger, sondern uns bewusst sein, Worte machen wir schnell mal. Und es kann uns sehr ernst sein damit. Aber wie häufig sind nicht die Taten dahinter, die wir eigentlich wünschen und die gut wären. Den Text, den ich gelesen habe, dieser Text wird eingeleitet mit: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Da wird also gesagt, Gott sagt, hey, ich spreche zu dir, ich, der ich dich gemacht habe, der du für mich wichtig bist. Wir haben es hier also nicht mit einem Politiker zu tun oder mit irgendeinem Menschen, der in seiner Unvollkommenheit unterwegs ist, sondern mit dem lebendigen Gott selber, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns geschaffen hat. Werden Sie sagen, ja, also Himmel und Erde gemacht, okay, das ist, kennen wir, wir haben Bekenntnisse und so weiter, Glaubensaussagen, ja, aber wir wissen doch alle, das mit dem Urknall, oder? Wer von Ihnen war beim Urknall dabei? Niemand. Ich auch nicht. Also müssen wir glauben, dass das, was uns vorgesetzt wird, stimmt mit dem Urknall. Seien ganz ehrlich, mir fällt es leichter zu glauben, was in der Bibel steht, denn da steht auch drin, Gott vergibt mir meine Sünden. Und ich habe erlebt, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Aber von einem Wissenschaftler habe ich noch nicht erlebt, dass er mein Leben verändert hat. Aber Jesus, der Sohn Gottes, hat mein Leben verändert. Also ich für meine Person, mir fällt es viel leichter, wenn ich schon glauben muss, dem lebendigen Gott zu glauben, dass er Himmel und Erde gemacht hat, als irgendeinem Urknall, einer Urknalltheorie. Vor kurzem gab es eine ganz spannende Entdeckung. In der Schweiz ging dieses Foto durch alle Medien, durch die Presse hindurch. Da wurde eine wunderschöne Aufnahme gemacht von einem Planeten, weit entfernt. Noch nie wurde so scharf und klar das gemacht von einem viele, viele Lichtjahre entfernten Stern, glaube ich, war es. Und die Leute waren begeistert davon. Und es wurde gesagt, genau so, das ist ein Zeuge von einer ganz vergangenen Zeit, weil das Licht ja so lange braucht, bis es bei uns ist. Und ein paar Tage später wurde gesagt, dieses schöne Bild, das war eine Scheibe Salami. Eine Scheibe Salami, die ein Wissenschaftler schön aufgenommen hat mit dem entsprechenden Licht und publiziert mit dieser Ausführung. Und er wollte die Leute wachrütteln und zeigen, hey, glaubt nicht einfach alles, was ihr seht. Glaubt nicht einfach alles, was auf Social Media rumgeistert. Glaubt nicht einfach alles, was in der Zeitung steht oder was ihr im Fernsehen seht. Es ist auch viel Fake dabei, auch vieles, was nicht stimmt. Also, in unserem Text heißt es, der, der jetzt spricht, ist der, der Himmel und Erde gemacht hat, der, der dich geschaffen hat, der Schöpfer. Und damit soll gezeigt werden, Gottes Autorität steht dahinter mit diesen Worten. Und als erstes sagt er, du solltest besser glauben. du solltest etwas frommer sein, dann hast du nicht mehr so Ängste. Du solltest unbedingt häufiger und aktiver in unserer Gemeinde sein, dann hast du keine Angst vor Verlust und so weiter. Natürlich ist es gut, aktiv in der Gemeinde zu sein, in der Kirche. Natürlich ist es gut, zu glauben, klar. Aber es ist interessant, was in unserem Text steht. Zuerst heißt es nicht, glaub mehr, sei ein besserer Mensch, sei ein gläubigerer Mann, eine gläubigere Frau, sondern es heißt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Zuerst ist da die Zusage Gottes, fürchte dich nicht. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich wurde im Interview gefragt, sah, wie das ist mit der Reformation, die es da in der Schweiz ja auch gab. Sie wissen, was die großartige Entdeckung von Martin Luther war? Sola gratia. Einzig die Gnade. Nicht ich muss leisten. Nicht ich kann mit Werken mich selber aus dem Sumpf herausziehen. Sondern ich erhalte, ich bekomme, ich werde begnadigt. Ich bekomme etwas, was ich gar nicht verdient habe. Und das ist die Botschaft Gottes auch in diesem Text. Hab keine Angst. Denn du bist ein guter Mensch. Hab keine Angst, denn du hast so viele Werke gemacht. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn dein Glaube ist ja so stark. Nein, nichts von alledem. Sondern fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Der Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen, ist nicht, weil es halb so schlimm ist. Der Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen, ist nicht, weil es dann schon wieder gut kommt. Später im Text heißt es, wenn du durch Wasser gehst, wenn du durchs Feuer gehst, also Wasser und Feuer können an uns herantreten, Schwierigkeiten können an uns herantreten. Wir können krank werden, wir können in Lebenskrisen geraten. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Jetzt mögen Sie denken, okay, gut, was der da sagt, der hat ja Theologie studiert, der war viele Jahre am Studium, hat das gut auswendig gelernt, aber ist irgendwie etwas weit weg. Wenn der wüsste, was ich alles habe, wenn der wüsste, wie schwer und wie schwierig meine Situation ist, dann würde der nicht so sprechen. Weil mir kann man so nicht einfach helfen mit diesen Worten. Liebe Anwesende, ich möchte Ihnen etwas erzählen. Es liegt nun noch nicht mal so lange, nämlich 3 Jahre zurück. Vor 3 Jahren, aufgrund von gesundheitlichen Schwierigkeiten, aufgrund von einem enormen Arbeitspensum und verschiedenen Lebensumständen, ist mir das passiert, was ich dachte, das passiert mir nie. Und ich fiel in ein Burnout. Und hatte damals einen Klinikaufenthalt von 6 Wochen, wo ich wirklich außer Gefecht gesetzt war. Und habe erlebt, wie das ist, wenn man selber nicht mehr kann. Einfach nicht mehr kann. Und auch keine Chance sieht, dass sich irgendwas ändert. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Und in dem Moment, wo ich nichts mehr konnte, keine Kraft mehr hatte und für gewisse Lebenssituationen keine Hoffnung mehr sah, und es mir auch schwer fiel zu glauben, ich hatte auch keine Kraft mehr, so zu glauben, wie es eigentlich für einen Pfarrer gut wäre, oder? Und dann erst noch ein Missionar, der sollte ja erst recht auch noch glauben. Wo die ganze Kraft weg war. Einfach zu erleben, ich habe dich erlöst. sich daran festzuhalten, Jesus hat mich erlöst. Auch wenn ich versage, auch wenn ich zusammenbreche, auch wenn ich fast versinke in der Situation, auch wenn ich mich an nichts mehr halten kann, Jesus hat mich erlöst. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. In verschiedenen Ländern werden momentan hier auch Entlastungspakete geschnürt. Bei welchem sind wir jetzt? Glaube ich beim dritten Entlastungspaket. Egal. Tönt ja gut, ein Entlastungspaket zu haben. Aber bei jedem Entlastungspaket bleibt auch noch eine Last trotzdem zurück. Wenn Gott ein Entlastungspaket schnürt, dann nimmt er die ganze Last weg. Karfreitag ist das ultimative Entlastungspaket Gottes für uns. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat am Kreuz sein Leben gelassen, sein Blut vergossen, um uns nicht nur teilweise zu entlasten, sondern ganz neu zu machen, die ganze Last von uns zu nehmen, die ganze Last der Vergangenheit, die ganze Last von dem, was uns prägt, wo wir verletzt sind, wo wir enttäuscht sind, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir gesündigt haben, wo wir andere verletzt haben. Er hat das ultimative, vollkommene Entlastungspaket für unser Leben geschnürt und sich selber ganz gegeben. Aber Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, Jesus ist auferstanden und lebt und sagt, wer bereit ist, mein Entlastungspaket anzunehmen, wer bereit ist, dieses Geschenk, diese Gnadengabe anzunehmen, dem schenke ich ein neues Leben. Ein neues Leben hier auf Erden und ein Leben über den Tod hinaus. Ein Leben in Ewigkeit. Einen Platz im Himmel. Eine Wohnung im Himmel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Vor 3 Jahren war das für mich ein ganz neues Erlebnis. Wissen Sie, wenn man viele Jahre glaubt, und ich spreche jetzt einfach von mir, wenn ich viele Jahre Pfarrer bin, Missionar bin und tätig bin, man weiß, wie viel man macht und wie wichtig es ist, dass man viel macht. Und wie schnell kommt man dazu, dass man denkt, wenn ich etwas weniger mache, dann ist es weniger gut. Dann bin ich ein weniger guter Christ oder ein weniger guter Pfarrer. Und dann plötzlich zu merken, es kommt nicht darauf an, was ich mache, sondern es kommt auf das an, was Jesus für mich gemacht hat. Und dass ich das annehme. Und wenn ich mich dann einsetze, wenn ich dann einige 100 Kilometer fahre, um zu Ihnen zu sprechen, dann mache ich das nicht, weil ich das mache, sondern aus Dankbarkeit für das, was Jesus für mich gemacht hat und aus seiner Kraft. Ängste, Verlustängste, was mich fertig macht, Sie können mir glauben, dieses Thema liegt mir nahe. Aber ebenso auch die Antwort. Jesus sagt, ich habe dich erlöst, ich habe eine vollkommene Erlösung für dich vollbracht. Es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich noch ein Kind, da habe ich ganz bewusst Jesus gesagt, ja, das möchte ich annehmen. Ich möchte wirklich diese Erlösung, ich möchte wirklich dieses neue Leben in dir annehmen. Und dann startete ein neues Leben mit dem Herrn. Ich habe dich erlöst, ich durfte das erfahren. Die Jahre und Jahrzehnte gingen ins Land, die Jahrzehnte, Sie sehen, ich bin schon etwas älter. Und plötzlich scheinen andere Dinge, scheinen plötzlich Sorgen und Ängste, wieder wichtiger zu werden. Und die Perspektive verändert sich. Wir haben biblische Beispiele dafür. Petrus, als er mit seinen Mitjüngern im Schiff war, nach der Speisung der 5000, über den See Genezareth fuhr und sie in einen großen Sturm kamen, als Jesus ihnen entgegenging auf dem Wasser, sie zuerst meinten, es sei ein Gespenst, und Petrus dann sagte, Herr, wenn du es bist, so sage ich, soll zu dir kommen. Jesus sagte, komm. Und Petrus wagte den Schritt. Und es funktionierte. Er erlebte, dass er mit Blick auf Jesus auch übers Wasser gehen konnte. Und dann plötzlich beim Gehen kamen die Wellen und der Wind. Stimmt diese Aussage? Kamen die Wellen und der Wind? Nein, die waren ja schon da. Die waren da, die waren nicht. Es heißt nicht in der Bibel, und dann kam ein großes Unwetter. Nein, das Unwetter war schon da. Aber Petrus veränderte seinen Blick plötzlich. Und er schaute, es heißt, er schaute auf die Wellen, er schaute auf den Wind. Dann begann er zu sinken. Vielleicht haben Sie, ebenso wie ich damals mal gestartet mit Jesus, gesagt, ja, ich möchte dir vertrauen, ich möchte mit dir vorwärts gehen. Und dann plötzlich kommen Schwierigkeiten im Leben, die ihren Blick ablenken, weg von Gott und seiner Hilfe und seiner Liebe. Und man konzentriert sich auf die Schwierigkeiten, man konzentriert sich auf die Krankheit, auf die Schmerzen, auf die Probleme, auf die Zukunftsängste. Und dann plötzlich beginnt man zu sinken. Wie viele Christen gibt es, die stürzen in Depressionen? Und wehe, wenn jemand sagt, wenn du ein guter Christ bist, dann kannst du nicht depressiv werden. Das stimmt nicht. Wir haben biblische Beispiele dafür, dass Leute depressiv waren. Jeremia, der große Prophet im Alten Testament, er sagte, oh, wenn ich nur nie geboren wäre. Er war völlig am Boden zerstört, depressiv. Elia, als scheinbar die ganze Welt gegen ihn war und Isabel, die damalige Königin, wütete und sagte, in einem Tag soll dieser tot sein. Elia konnte nicht mehr. Er ging in die Wüste, legte sich hin und sagte, ich möchte sterben. Er war ausgebrannt, konnte nicht mehr. Zu Deutsch, Burnout. Und Gott kam nicht und sagte, hey, glaub jetzt endlich, so, zeig nicht so Schwäche, vorwärts, kräftig. Nein, der Engel Gottes kam, berührte ihn und gab ihm zu essen und zu trinken. Hat ihn zuerst gesegnet, gestärkt. Wenn Sie in dieser Situation sind, dass Sie von Ängsten gezeichnet sind, dass Sie Verlustängste haben, dass Sie Zukunftsängste haben, dann sollen Sie heute Abend wissen, Gott verurteilt Sie nicht deswegen. Menschen können das tun, ja, aber Gott tut das nicht, sondern er sagt zuerst, hey, ich habe dich lieb. Und ich habe für dich eine vollkommene Erlösung vollbracht. Haben Sie das schon mal ganz bewusst angenommen? Ganz bewusst dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen, für sich persönlich in Anspruch genommen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Haben Sie das angenommen? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei deinem Namen gerufen bedeutet gleichzeitig, hey, ich kenne dich ganz genau. Ich kenne dich ganz genau und weiß, was dich beschäftigt, weiß, was dich bewegt, weiß, wo du nicht mehr weiterkommst. Ich weiß es genau und kenne dich. Ich kenne dich mit deiner Vergangenheit. Ich kenne dich mit deinen Zukunftssorgen. Ich kenne dich mit dem, was dich fertig macht. Ich kenne dich. Aber du bist mein. Ich halte dich.